Liebe Gemeinde, der Predigttext für diesen heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium im 18. Kapitel geschrieben. Der Text ist überschrieben mit den Worten Jesu Gefangennahme. Ihr könnt den Bibeltext, den ich jetzt vorlese, mitlesen in dem Faltblatt, das auf eurem Platz liegt. Als Jesus das geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten. In den gingen er und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte der Hohepriester und Pharisäer, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihm. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, ich bin's. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Nun hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Steck das Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat. Das Drama um Jesus erreicht langsam seinen Höhepunkt. Nachdem wir letzte Woche von Jesu letztem Abendmahl mit seinen Jüngern gehört haben, werden wir heute einen Schritt weitergeführt. Während in der letzten Woche und in den letzten Wochen die bedrohliche Unwetterkulisse von Weitem zu sehen war, der Donner grollte, verdunkelt sich der Himmel in dieser Szene. Das Tempo der Handlung beginnt sich zu erhöhen. Und gleichzeitig wird das Drama um Jesus immer detailreicher erzählt. Der Leser und die Leserin beginnen zu ahnen, worauf das Drama hinauslaufen wird. Währenddessen scheint es so, als würden Jesu Jünger den Verlauf der Geschichte nicht im geringsten erahnen. Jesu Leben und Dienst, seine 3 Jahre der Wanderschaft, seine Worte, seine Taten haben ihn zu diesem Ort geführt, in diesen Garten geführt. Es riecht nach Oliven, ein wohlbekannter Geruch. Sie kennen diesen Hain. Schon öfter hatten sie sich hier versammelt, nachdem sie in Jerusalem über Gottes neue Herrschaft und sein Volk geredet hatten. Ein kleiner Bach fließt vorbei. Nur nach einem Unwetter gibt es genug Regen, damit dieser Bach, genannt Kidron, fließen kann. Ein kleiner Bach. Das schmutzige und schwarze Wasser findet seinen Weg. Ausgetretene Wege, die zwischen den Bäumen durch den Garten führen. Das ist der Garten, den Matthäus und Lukas, andere Evangelisten, Gethsemane nennen. Es ist ein Tal zwischen dem Ölberg und der Stadt Jerusalem. Das Drama um Jesus erreicht langsam seinen Höhepunkt. Auf der einen Seite Jesus mit seinen ihm lieb gewordenen Jüngern, auf der anderen Seite eine Schar von Soldaten, Fackeln, Waffen, Gerangel. Wo ist er nun, dieser Jesus? Wer kennt ihn? Judas. Judas. Von dem Schreiber des Evangeliums wird er als der Verräter gebrandmarkt. Es bleibt nicht im Dunkeln, wer Jesus verrät. Der Verräter bleibt nicht im Hintergrund. Judas wird Jesus der Garde der jüdischen Hohepriester übergeben. Judas steht in der ersten Reihe. Auf der Zeichnung, die vorliegt, die ihr hier seht, seht ihr die Szene abgebildet. Ausdrucksstark sind die Figuren in Szene gesetzt. Die Umgebung ist nur angedeutet. Es ist erstaunlich, wie der Künstler fast nur durch die Bewegungen der Dargestellten auch die Seelenstimmungen zum Ausdruck bringt. Wir erkennen Jesus in der Mitte des Bildes, mit leicht gesenktem Haupt, seine Hände ausgestreckt, bereit, um abgeführt zu werden. Ihm gegenüber ein Soldat, felsenfest, Zeichen der Ordnung und der weltlichen Herrschaft. Wir kennen eine grimmig blickende Figur links neben Jesus und noch einige andere. Und dann ist da noch eine Figur, die einzige Figur, deren Gesicht uns nicht gezeigt wird. Eine Person, die sich von dieser Szene entfernen will. Ist es Judas? Das personifizierte schlechte Gewissen? Den Moment nicht mehr ertragend? Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Was für eine furchtbare Frage im Angesicht des bevorstehenden Leides, das Jesus ertragen wird. Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. In wenigen Minuten wird sich der unbarmherzige Zorn seiner Gegner auf Jesus entladen. Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Mit erhobenem Haupt stellt sich Jesus diesem Zorn des Volkes, den falschen Anschuldigungen gegen ihn. Er stellt sich der Ungerechtigkeit, den Grausamkeiten, die sich in den nächsten 24 Stunden über ihn ergießen werden, bis zu seinem Tod am Kreuz. Und er stellt sich nicht mit großen Gesten. Er stellt sich ohne Theatralik und ohne Drama. In unvergleichlicher Weise drängt sich uns in dieser Erzählung und in diesem Bild die Frage auf, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Jesus von Nazareth? Lasst uns diesem Mann und seinen Worten anhand von drei Aspekten nachgehen. Der erste Aspekt: Jesus sagt, ich bin's, und übergibt sich selbst in die Hände seiner Gegner. Er übergibt sich in die Hände derer, die noch kurz zuvor die Palmzweige auf den Weg gelegt haben und ihn empfangen haben. Er übergibt sich in die Hände derer, die ein Exempel statuieren wollen an ihm und dieser neuen jüdischen Sekte. Er übergibt sich aber auch in die Hände von Männern, die einen normalen Job haben, die ihre Familien ernähren wollen. Er übergibt sich in die Hände von Männern, die vielleicht kurz zuvor ihre Kinder sanft zum Abschied gestreichelt haben. Wie furchtbar! Es wäre so viel einfacher, die Soldaten zu hassen und sie für abgrundtief böse zu erklären, wenn wir nicht ahnen würden, das sind ganz normale Menschen, wie du und ich. Das sind keine Teufel, die Jesus abholen. Und Judas? Judas hatte ja einen schweren Stand in unserem Glauben. Im Kindergottesdienst will niemand Judas beim letzten Abendmahl spielen. Keine andere Figur in der Bibel wurde hässlicher in der Kunst dargestellt als Judas. Judas muss doch der Teufel sein, oder? Ich frage mich, atmete er nicht? Arbeitete er nicht? Hoffte er nicht? Aß und schlief er nicht, liebte er nicht und stritt er nicht, wie du und ich. Und doch, liebe Gemeinde, so einfach können wir diese Szene im Garten nicht glatt reden. Uns zeigt sich auf einer tieferen Ebene ein sehr grundlegender Gegensatz. Auf der einen Seite Jesus und seine Jünger, auf der anderen Seite Judas und die Soldaten. Judas ist wie die Soldaten Teil der politischen Struktur, der weltlichen Ordnung geworden. Was wir hier erleben, ist, dass sich die weltliche Ordnung gegen die neue, von Jesus verkündigte und vorgelebte Ordnung stellt. Was wir hier sehen, ist, dass Judas das Vertrauen in diese neue Ordnung Jesu verloren hat und in die weltliche Ordnung geflüchtet ist. Und diese zwei Ordnungen sind nicht kompatibel. Diese zwei Ordnungen sind nicht zu vereinbaren. Jesus lud in seinem Leben, mit seinen Worten, seinem Dienst, zu einer anderen Ordnung ein. Er nannte es das Reich Gottes. Ein Reich, in dem Menschen dazu eingeladen sind, die vorher nirgends eingeladen waren. Ein Reich, in dem mit Kranken und Ausgestoßenen barmherzig, fröhlich und würdevoll umgegangen wird. Jesus zeigte, wie Kinder in diesem Reich behandelt werden, wie Frauen eine neue, damals ungekannte Würde zukommt. Er hat gefeiert, wie dann auch in diesem neuen Reich gefeiert wird. Eine Ordnung, in der Gott sich als Vater vorstellt, der sich nach seinen Kindern sehnt. Eine Ordnung, wo zwischen Gott und den Menschen eine neue Beziehung entstehen kann. Die weltliche Ordnung hingegen weiß von Oberen und Unteren, von Herrschern und Beherrschten. Es gibt ein Recht, das nicht gebrochen werden darf, selbst von Gott nicht. Es ist eine Ordnung, die ganz ohne Gott auskommen würde. Zwar erhält Gott auch diese weltliche Ordnung. Es funktioniert ja vielerorts die Grundlagen des Rechts. Es gibt Abläufe und Strukturen, Gott sei Dank. Und doch will diese weltliche Ordnung in ihrem Tiefsten eines nicht: dass Gott Gott ist. Sie will selbst Gott sein. Und was macht Jesus? Er übergibt sich in die Hände seiner Gegner und zeigt, worum es in seiner Ordnung geht. Er zeigt es anhand seiner und an seiner Entscheidung, sich in die Hände seiner Gegner zu übergeben. Er zeigt es an seiner Entscheidung, dem Willen des Vaters zu folgen, den Weg dieses Heils, das versprochen ist, zu gehen. Die Ordnung Gottes zeigt sich in Jesus, die in den tiefsten Punkt menschlicher Schwachheit eintaucht und sich als wehrlos, als ein wehrloser Gott zeigt. Als Gott, der sich herablässt und einlässt und den Menschen überlässt. Jesus zeigt eine neue Ordnung, die ihn ans Kreuz führt. Eine Ordnung, in der Gott selbst in Jesus in den Tod geht, die Finsternis, in die furchtbare Stille des Todes nicht scheut, sondern darin eintaucht. Eintaucht in die Finsternis und dort wohnen will. So hat es Luther einmal gesagt. Sanfte Lichtstrahlen vom Ende dieses Weges Jesu berühren auch diese Geschichte. Wir wissen, dass Jesus nicht in der Dunkelheit und im Tod bleibt, sondern aufersteht. Es wird deutlich, mit seinen Worten "Ich bin's" widerspricht er der weltlichen Ordnung und fängt an, sein neues Reich zu errichten. Und in diesem Reich ist sein Thron das Kreuz, auf dem er hängen wird. Der zweite Aspekt: Jesus sagt "Ich bin's". Das sind die Worte, die dem Volk Israel und Jesu Nachfolgern nur allzu bekannt waren. Hatte sich nicht schon Gott dem Propheten Mose vorgestellt mit den Worten "Ich bin, der ich bin"? War es nicht Gott selbst, der aus dem brennenden Dornbusch herausgerufen hat "Ich bin's"? Das "Ich bin" des Dornbuschs hat neu seine Bedeutung gefunden. Jesus sagt nicht, so wie viele andere Heilsbringer und Gurus dieser Welt: "Ich zeige euch den Weg zu einem guten Leben. Tut das und dann werdet ihr den Weg finden." Jesus ist der Einzige in der Geschichte der Religionen, der sagt: "Ich bin's. Ich bin die Tür, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ich bin das Brot, ich bin die Quelle, ich bin's." Unmissverständlich wird hier klar: dieser Gott ist Jesus. Und Jesus ist dieser Gott. In ihm ist das Geheimnis des einen Gott persönlich anwesend. Jesus tritt da nicht neben den Vater, sondern verweist auf den Vater. Es zeigt sich diese Untrennbarkeit von Vater und Sohn. Und weil er der Sohn ist, darf er die Selbstvorstellung des Vaters in den Mund nehmen. Jesus selbst hat ja gesagt: "Wer mich sieht, sieht den Vater." Die Göttlichkeit Jesu wird hier gezeigt. Und sie wird nicht nur mit diesen Worten deutlich: "Ich bin's", sondern mit der Reaktion der Menschen. Die Reaktion der Menschen um ihn herum: sie fallen alle zu Boden. In der Bibel wird uns häufiger erzählt, dass Menschen umfallen, wenn sie Gott begegnen. Wenn Menschen in die Gegenwart Gottes kommen, verlieren sie den Boden unter ihren Füßen. Warum? Wenn man in die Nähe Gottes kommt, ist es traumatisch. Niemand kann vor Gott aufrecht stehen, niemand kann vor Gott bestehen. Wir denken oft über Gott als nettes, freundliches, warmes und vielleicht auch flauschiges Wesen nach. Was wir in der Bibel lesen, ist, dass es eine innere und äußere Erschütterung ist, Gott zu begegnen. Man verliert den Boden unter den Füßen. Der Erzähler Johannes zeigt, wer in dieser Situation wirklich die Kontrolle hat. Die Soldaten wären nicht in der Lage gewesen, Jesus zu verhaften, wenn er das nicht zuließe. Es läuft nach Gottes Plan. Der dritte Aspekt: Ich bin's. Damit konzentriert Jesus die ungelenkte Wut auf ihn und legt sich, wie gesagt, in die Hände seiner Feinde. Warum? Damit alle anderen verschont bleiben. Dieser Moment in Gethsemane steht für seinen Weg ans Kreuz, steht dafür, was er tun wird auf dem Weg ans Kreuz, am Kreuz. Dieser Moment ist nicht nur ein isoliertes geschichtliches Ereignis, sondern sprengt seine isolierende Bedeutung. Er legt sich nicht nur in die Hände von Judas und in die Hände der Soldaten, sondern in die Hände der Feinde Gottes. Feinde Gottes sind wir alle von Geburt an. Einer übergibt sein Leben, damit die anderen leben sollen. Nicht irgendeiner, sondern Gott, der auf sich nimmt, damit alle anderen nicht auf sich nehmen müssen. Gott, der sich selbst loslässt und verlässt, leidet und stirbt, damit die, die ihm vertrauen, verschont bleiben. Das ist die Bedeutung der Worte über den Kelch, wenn Jesus sagt: Sollte ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Der Kelch steht in der Bibel für das Gericht Gottes, für all die menschliche Bosheit und Sünde. Es steht für die Konsequenzen, die jeder Mensch zu jeder Zeit der Vergangenheit, der Gegenwart und Zukunft im Angesicht Gottes selbst tragen müsste. Der Kelch steht für die Konsequenzen meines Lebens. Das gehört eben auch zu meiner Würde, zur Würde jedes Menschen, nämlich, dass er die Konsequenzen seiner Taten und seines Lebens ertragen muss. Der Kelch ist gefüllt mit all diesen Konsequenzen, mit all der Bosheit, der Niedertracht und Verschlagenheit jedes menschlichen Lebens. Der Kelch ist sozusagen die Fehltritte, die absichtlichen und unabsichtlichen Konsequenzen meines Lebens. Jeder müsste seinen Kelch selbst austrinken, wenn da nicht einer wäre. Jesus Christus. Jesus, der den wütenden Simon aufhält. Der ihn aufhält in seinem Zorn gegen diesen armen Knecht Malchus. Jesus, der Simon Petrus zurechtweist, weil Simon Petrus noch nicht versteht, dass in diesem Moment Geschichte geschrieben wird. Simon Petrus, der nicht kapiert, dass es eine neue Geschichte zwischen Gott und den Menschen gibt, die beginnt. Nicht, weil Petrus oder ein anderer die Kraft hätte, die Konsequenzen seines Tuns zu ertragen, sondern weil Jesus den Kelch in die Hand nimmt. Es beginnt eine neue Geschichte zwischen Gott und den Menschen, weil Jesus trägt, was keiner von uns tragen kann. Es gibt keinen Weg vorbei an Jesus Christus. Der Trichter der Geschichte Gottes mit den Menschen, ist auf diese eine Person verengt. Christus ist in seinem Herzen gewiss, fest und stark und bedarf dafür nicht fremder Leute Beistand, so hat es Luther einmal gesagt. Jesus weiß, ich bin nicht alleine, sondern der Vater ist bei mir. Und hier zeigt sich wieder die Untrennbarkeit und die Einigkeit von Vater und Sohn. Und der Wille des Vaters, seine neue Ordnung. Auf dem Weg ans Kreuz und schließlich am Kreuz wird seine Sohnschaft, sein Einssein mit dem Vater erkennbar. Und die neue Ordnung des Reiches Gottes und das Heil des Kreuzes. Liebe Gemeinde, wer ist dieser Mann? Es ist Jesus von Nazareth, der sich selbst in die Hände seiner Gegner übergibt. Damit zeigt er eine neue Ordnung an, die Ordnung des Reiches Gottes. Wer ist dieser Mann? Es ist Jesus von Nazareth, der untrennbar mit dem Vater verbunden ist und seine Göttlichkeit zeigt. Wer ist dieser Mann? Es ist Jesus von Nazareth, der mit seinem Weg ans Kreuz den Kelch des Gerichts annimmt und all unsere Leben verändern wird. Als Christen und Christinnen hängen wir unser Herz an diesen Jesus, der wider aller menschlicher Vernunft und wider aller weltlicher Ordnung einen Weg geht, einen unnachahmbaren Weg der Versöhnung. Niemand kann Jesus in dem folgen, was er für uns getan hat. Denn er hat es ein für alle Mal für alle getan, die ihm vertrauen wollen. Mit Blick auf Jesus, dem wir als seine Nachfolger, als seine Jünger immer mehr vertrauen lernen wollen, wollen wir unsere Herzen und Hände öffnen und diesen Gott loben. Lasst uns Gott loben und preisen. Lasst uns ihm singen, ihm danken für seine Entscheidung, diese Welt zu retten. Lasst uns Gott loben und preisen für seine Zusage, dass keiner, der ihm vertraut, verloren geht. Das gilt. Lasst uns Gott loben und preisen für den Kelch, den er angenommen hat, den wir nicht mehr annehmen müssen. Wenn das auch euer Wunsch ist, sprecht mit mir. Amen.